Willkommen im Paul Performance Podcast mit Paul Schlüter und Kevin Schmidt. In der heutigen Folge quatschen Paul und ich über unseren gemeinsamen Ausflug zur Tagung der Arbeitsgemeinschaft für Sportpsychologie, wie wir dazu stehen, dass JugendathletInnen und Junioren und Juniorinnen bei den Aktiven starten dürfen. Wir geben unsere Gedanken dazu, wie der Umgang aussehen könnte, wenn das Thema Wettkampf Powerlifting im Umfeld auf Unverständnis stößt und viele weitere Themen. Wir wünschen euch ganz viel Spaß bei der Folge. So, wir sitzen wieder zusammen, nachdem wir ein wunderschönes Wochenende verbracht haben gemeinsam. Was ist los?
Aber Kombination Grapefruit und Kaffee kann ich nicht empfehlen.
Ah, okay. Ich wollte gerade sagen, ich sag so, wunderschönes Wochenende zusammen verbracht, du so, hat mir gar nicht gefallen mit dir, Kevin. Ich würde jetzt auch den Podcast beenden. Genau, eine Woche später in etwa sitzen wir wieder hier und werden auch gleich zuerst mal so ein bisschen über die ASP-Tagung quatschen. War ja für mich so die erste Tagung, dass ich mal so ein bisschen meine Eindrücke geben kann und dann würde mich auch interessieren und habe ich auch ein paar Fragen bekommen, so wie du das Ganze dann wahrgenommen hast, hast ja dann doch schon die eine oder andere Tagung mitgemacht,
ja.
Wie ich auch da selber erleben durfte.
Vielleicht kurz Kontext für die nicht wissen, was es ist. Die ASP ist gerne. Die Arbeitsgemeinschaft für Sportpsychologie, also so der Berufsverband in Deutschland. Da gibt es einmal im Jahr eine sehr gute Tagung. Die hat immer an unterschiedlichen Städten stattfindet, unterschiedliche Schwerpunkte hat. Wir waren auch schon mal in der Schweiz. Deswegen das mal so für die das vielleicht nicht wissen oder nicht kennen.
Ja, ich glaube, das sind die meisten, die hier zuhören. Schätze ich mal, die das vielleicht so nicht kennen. Genau, dieses Mal war es in Stuttgart. Wir haben schöne Tage verbracht. Ich bin dann erstmal Mittwoch zu Paul und Kerstin, haben wir ein bisschen schön trainiert, schön gegessen. Und dann sind wir Donnerstag gemeinsam los. Und das Ganze ging dann bis Samstag, ne? Ja. Mhm. Samstag waren wir da. Ich würde damit auch direkt einfach starten. Wir haben später auch noch ein bisschen sportspezifische Fragen und so, auf die ihr euch auch freuen könnt. Aber vielleicht direkt mal rein in kleine Zusammenfassung der Tagung. Ja, für mich überhaupt erste Tagung überhaupt. Es war, ich habe es auf Instagram ganz kurz zusammengefasst. Es war echt super viel. Viel Inhalt und auch wenig Zeit, das Ganze zu verarbeiten, um das mal so zu sagen, habe ich zumindest so das Gefühl gehabt, weil es ja irgendwie, um auch ein bisschen Tagesablauf vielleicht darzustellen, es ging ja direkt am Donnerstag, obwohl Donnerstag ging es um 12 los, ne, mit Registrierung und dann die Begrüßung.
Ja gut, aber wir sind hier um 8 losgefahren natürlich.
Wir sind hier um 8 los. Dann gab es ja, glaube ich, so die erste Keynote, dann sind wir in den ersten Praxisworkshop und dann gab es so eine Poster-Session, kann ich ja auch gleich nochmal so ein bisschen erklären, was das war, meiner Meinung nach. Mhm. Aber ich glaube, das habe ich dir auch nach dem ersten Tag gesagt oder am ersten Tag. Ich habe echt so gedacht, für den Donnerstag, Tag 1, wir gehen nur zu 3 Sachen und gucken uns nur eine Keynote, einen Praxisworkshop und dann diese Poster-Session. Und mehr kriegen wir nicht, so, sag ich mal. Mehr gibt's nicht. Aber ich muss schon sagen, so direkt nach der Keynote und nach dem ersten Praxisworkshop war ich schon fertig mit der Welt. Es war halt einfach viel Eindrücke. Das gesamte Wochenende oder die gesamten Tage waren sehr inspirierend, haben mir einfach nur nochmal gezeigt, dass die Sportpsychologie-Richtung einfach für mich sehr interessant ist und ich da auf jeden Fall gerne eintauchen möchte, auch da zu arbeiten. Also mich einfach bekräftigt in meinem Werdegang, den ich jetzt ja so auch ein bisschen einschlage. Mhm. Das einmal der Donnerstag. Wir können ja gleich so ein bisschen spezifischer über die Tage auch reden, wenn du da auch Bock drauf hast. Freitag haben wir uns dann etwas mehr Schlaf gegönnt und sind dann nicht sofort zum ersten Praxisworkshop, sondern mussten auch mal ein bisschen schlafen, das war auch ganz gut. Freitag war dann auch, glaube ich, der vollste Tag, ne? Ich glaube, da hatten wir 2 Praxisworkshops, eine Podiumsdiskussion, vielleicht auch noch einen Arbeitskreis oder sowas. Und dann war ja später noch Dinner am Abend, bis 22:30 oder sowas, also langer Tag von früh bis spät. Was man dann auch gemerkt hat am Samstag. Samstag echt tot gewesen. Samstag war dann eigentlich so der kürzeste Tag auf jeden Fall. Da gab es dann nochmal eine Keynote und einen Praxisworkshop hatten wir auch noch zusammen, glaube ich, ne? Genau.
Früh um 8.
Früh um 8, genau.
8:30 Uhr.
8:30 Uhr. Man muss auch sagen, dann Samstag war schon auch zu sehen, dass deutlich weniger Leute auch da waren vor Ort nach dem Conference-Dinner am Freitagabend. um nochmal zurückzuspringen, ich habe tatsächlich irgendwie gewisse Erwartungen hatte man ja doch auch an diese Veranstaltung, an die Tagung. Ich habe erstmal gedacht, dass irgendwie viel mehr Leute da sind. Ich weiß nicht wieso. Ich habe irgendwie gedacht, Tagung heißt, weiß ich nicht, 10.000 Leute sind da. Macht natürlich irgendwie nicht so
dann
viel.
Wär's
nicht so,
dann wäre es eine Messe.
Ja, genau. So. Das habe ich mir dann auch so gedacht. Aha, so wäre es dann wahrscheinlich. Und ich habe auch gedacht, dass deutlich mehr, ich sag jetzt mal, ältere Leute auch vertreten sind. Nicht so, dass es nicht so war, aber das hat mich doch, ich bin da rein und habe gedacht, die sind alle in unserem Alter, so sage ich mal, so 25 bis 30, sage ich mal, so in der Range. Was ich nicht so erwartet habe, sage ich mal. Und ich hatte auch rein, was die Inhalte angeht, da hatte ich jetzt eher so weniger Erwartungen, aber ich kann nur so viel vielleicht erstmal sagen, dass es super interessant war, diese Einblicke zu bekommen in Themenbereiche, mit denen ich mich einfach so auch nicht beschäftigt habe. Was vor allem eben das Zusammenspiel, da kommen wir vielleicht auch gleich nochmal so dazu, zwischen dann einem Trainerstab und SportpsychologInnen, ne, was das angeht und was jetzt TrainerInnen-Ausbildung angeht, damit habe ich ja so gar keinen Kontakt. Du ja schon mehr, kann man sagen. Ein bisschen mehr. Und das war halt super interessant. Also alles in allem wirklich ein Wochenende, was heißt Wochenende, Tage, die sehr, sehr inspirierend waren, sehr schön waren, mit dir auch sehr viel Spaß gemacht haben. Ne, da auch nochmal richtig cool, dass wir das zusammen machen konnten, aus denen ich viel mitnehmen konnte und mich einfach bekräftigt haben, so in dem Werdegang. Genau. Wie hast du die Tage so wahrgenommen?
Oh, es war mega nice, auch mal wieder vor Ort zu sein. Ich hatte ja letztes Jahr war die Tagung ja wieder in Münster, also da war sie vor einigen Jahren auch schon mal. Ich glaube sogar damals in Münster war meine erste ASP-Tagung zumindest. Wir waren davor auch mal in Tschechien bei der tschechischen Sportpsychologie-Tagung. Ja, genau. Und letztes Jahr in Münster hatte ich ja am Tag der Abreise Covid bekommen und ich hatte mich eigentlich, die ASP-Tagung ist für mich auch immer so ein bisschen so mit KollegInnen, mit denen man eh Kontakt hat, jetzt vor allem über die Verbandsarbeit, dann die auch mal in Personen sehen, vielleicht sich auch ein bisschen absprechen über die eine oder andere Sache und auch mal ein bisschen austauschen über schwierige Systeme und Co. Man muss vorsichtig sein, wie viel Abreise gibt. Ja, weil natürlich überall, also jede Person, die dort ist, hat in ihrem, in dem Umfeld, in dem sie arbeiten, gewisse Herausforderungen. Und es ist dann auch einfach immer so wieder super schön und hilfreich, auch diese Verbundenheit anderen gegenüber zu spüren, dass man merkt, okay, die Thematiken, mit denen ich mich rumkämpfen muss, ne, die so ein bisschen meine Hürden, meine Barrieren sind, das sind nicht nur meine. Ne, das gibt viele Parallelen, ob jetzt und auch komplett sportartunabhängig. Einfach mit diesem Gesamtsportsystem, wie das auch in Deutschland funktioniert, das hat ja viele Vorteile, aber eben auch viele Nachteile. Und dann in diesem Umgang auch einfach nochmal bestätigt zu werden und zu merken. Also wir hatten zum Beispiel, oder man muss mit den Inhalten der Praxisworkshops mal ein bisschen vorsichtig sein. Aber ich hatte zum Beispiel einen, da ging es um Dilemmata in der Sportpsychologie und da wurde quasi im runden System, wo sollte man quasi einen Dilemmata beschreiben auf einem Blatt Papier und das ging dann so in Stufen rum. Ne? Erst musste dann aufgeschrieben werden, okay, in diesem Fall, welche Werte sind relevant, welche Rollenkonflikte könnte es geben und so weiter. Ne? Also es wurde dann immer von Gruppe zu Gruppe gereicht, dann hat man am Ende sein eigenes Sheet wiederbekommen. Und da auch dann mal zu merken, dass sogar über die Gruppen hinweg die Lösungsansätze tatsächlich relativ kongruent mit dem waren, was die Leute dann in ihren Dilemmata selber auch gemacht haben. Und auch so diesen Austausch, im Austausch zu merken, okay, der Input, den ich jetzt gerade hier gebe, wird nicht nur gehört, sondern auch als wertvoll geschätzt. Ne? Und das ist dann halt immer, wenn du sonst selten Kontakt mit Leuten in anderen Systemen auch hast, so keine Ahnung, mit den ganzen Leuten aus dem DFB und aus der Bundesliga hat man ja sonst nichts zu tun.
Ja.
Ja, es ist schön zu sehen, dass auch da die eigenen Kompetenzen nicht verschwinden oder klein werden. Das war für mich so das, was für mich vor allem herausgestanden hat, dass man merkt, okay, ich bin jetzt tatsächlich schon lang genug in dem Job und weit genug, dass ich sagen kann, ich bin da auf einem gewissen Niveau nach einigen Jahren Berufserfahrung und fühle mich nicht mehr, ne, so wie früher war das dann einfach immer nur so komplett groß aufgerissene Augen und Kopfnicken und ne, ihr macht das in Ordnung und schön und meine Meinung ist nicht wichtig. Ja, und auch dieses Verhalten dann so in den Leuten zu sehen, die jetzt gerade ihren Master machen und so, ne? Also so zu, so zu merken, ah, süß, ne, so da war ich damals.
Da war ich auch mal.
So, das waren noch Zeiten. Ja, und auch einfach der inhaltliche Input natürlich super wertvoll. Also wie ich es ja auch angekündigt hatte, die Keynotes, die sind dann immer recht spannend. Ich fand auch, wir hatten ja eine zu künstlicher Intelligenz und Virtual Reality und wie das im Zusammenspiel sowohl im Leistungs- als auch im Breitensport in Zukunft funktionieren kann. Da gab es ein paar sehr, sehr spannende Erkenntnisse aus einem Labor aus der Schweiz, die jetzt gerade im Preprint sind, glaube ich. Also ich glaube, Preprint war es. Sowas ist dann halt mega spannend auch zu sehen, und mal zu überlegen, in welche Richtung sich das in Zukunft entwickeln könnte, ne, und wie das vielleicht auch dann die Rolle von uns als TrainerInnen beeinflussen kann, in welche Richtung sich das bewegen wird. Und dann natürlich so der soziale Aspekt, ne, so die Gespräche zwischen Tür und Angel, wenn man gerade beim Essen ansteht, wenn man sich Kaffee holt, wenn man mal irgendwie nochmal eine Frage hat oder ein Projekt losstoßen möchte. Das ist dann schon auch immer sehr, es ist anstrengend, so eine Tagung. Aber ich genieße das unheimlich doll. Es ist für mich so im sportpsychologischen Arbeitsbereich schon auch so ein Highlight des Jahres für mich, da hinzugehen und sich austauschen zu können über verschiedenste Sachen. Das ist, ja, kann es nicht, könnte von mir auch zweimal mehr sein. würde ich auch zweimal mehr hinfallen. Aber was waren denn deine nebst deinem Airbnb, was waren denn so deine Lowlights?
Ja, das Lowlight hast du angekündigt. Airbnb war ein bisschen wild.
Kabuff.
Kabuff kann man sagen, ein bisschen teures Kabuff so. Weil es ja, ein bisschen Kontext zu geben, ich glaube eine Woche oder eineinhalb Wochen vorher wurde es irgendwie gecancelt, mein Airbnb, was ich vorher schon gebucht habe. Und dann musste ich mir halt eins suchen, was irgendwie doch in der Nähe ist und was irgendwie bezahlbar ist. Und dann blieb halt nur noch das übrig. War ja auch in Ordnung, sage ich mal, ne? Dadurch, dass ich ja sowieso nicht viel Zeit da verbracht habe,
ja.
war das schon so in Ordnung. Schlaf war nicht der Beste, bei dir ja aber auch nicht.
Ja.
Aber war schon gut. Ja, sonst Highlights und Lowlights haben wir ja jetzt ja eben so die Frage bekommen. Ich würde vielleicht erstmal so mit den Highlights starten. Ich weiß nicht, inwieweit man auf Inhalte direkt zu sprechen kommen darf. Da habe ich keinen Plan.
Also die generellen, sorry, dass ich da einhake, aber die generelle Inhalte von Workshops sind fein, was halt auf jeden Fall entsprechend und unter entsprechender Vertraulichkeit geht, sind halt so Einzelbeispiele. Ne, oder jetzt irgendwie zu sagen. Mhm. Also man könnte jetzt nicht sagen, oh, keine Ahnung, nicht mal irgendein, ich nehme jetzt mal einen Verein, einen Club in den USA, oh, da war ein Sportpsychologe von den Lakers und der hat erzählt, dass in deren Team, ne, Achtsamkeitstraining so und so gemacht wird, obwohl dann der eine Spieler, ne, sich voll gegen gewehrt hat und irgendwie, keine Ahnung, einen Teller gegen die Wand geworfen. Also sowas wäre unangebracht.
Okay.
Also das muss Kategorie, sein. Das ist unter Verschluss. Das bleibt auch unter Verschluss. Das ist so unter diesem teilweise unausgesprochenem, teilweise auch ausgesprochenem Vertrauen untereinander, dass man halt so die Kleinigkeiten aus den Zusammenarbeiten nicht mit reinwirft ins öffentliche Licht.
Okay, gut. Dann kann ich aber sagen, dass mir der Praxisworkshop mit Henning Trien und seinem Kollegen sehr gut gefallen hat. Also die ja über 3,5 Jahre hinweg, ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, 3,5 Jahre hinweg, ne, beim RB Leipzig zusammengearbeitet haben. Also Henning Trien dann eben als Sportpsychologe und André, keine Ahnung, weiß ich nicht mehr.
André halt. Da fängt es halt an, auf wie viele Tagungen kann man gehen, wo man sich immer duzt. Wo alle sich duzen. Ja, quasi keine. Allein das macht diese Tagung schon geil.
Voll. Als Trainer und wie dann da so das Zusammenspiel oder wie sie eben zusammengearbeitet haben, das war für mich super interessant, weil ich ja so bisher keinen Kontakt dazu hatte, wie das eben funktioniert. Und zu sehen, wie strukturiert das Ganze ist und was da für Systeme hinterstecken, hat mich sehr fasziniert. Das war auf jeden Fall Highlight und dann fand ich die Podiumsdiskussion auch richtig cool. Da hatte ich auch so eigentlich keinen Bezug zu, sage ich mal. Da ging es dann eben darum, was ich vorhin schon so angedeutet habe, um TrainerInnen-Ausbildung und wie da sportpsychologische Inhalte eben eingebettet werden. So war hat das, glaube ich, noch auf dem Zettel.
Ja.
Und das hat mich einfach beeindruckt, wie gewisse Leute vor allem, wie kompetent gewisse Leute sind, sage ich mal. Und wie lange sie einfach schon Teil des Ganzen sind und das Ganze vorantreiben. Ne, da habe ich zum Beispiel die Babette Lobinger so im Kopf, da habe ich auch gesagt, so, fuck, das war also ihre Gedanken klingen sehr durchdacht. So wirkt das auf mich. Das auf jeden Fall riesen Highlights. Und auch, das muss ich auch sagen, so ein bisschen zu sehen, also da, wir haben ja in den Jahren, in denen wir jetzt hier schon unseren Podcast machen, habe ich ab und zu, dadurch, dass du ja manchmal ganz kleine Einblicke dann auch gibst in jetzt zum Beispiel die deine Arbeit als Sportpsychologe, habe ich ein, zwei Namen schon mal gehört, die du mal in den Jahren so gedroppt hast und die jetzt auch mal so ein bisschen kennenlernen zu dürfen oder beziehungsweise auch Gespräche mit lauschen zu dürfen zwischen dir und den Personen. Das war super interessant. Ich überlege ganz halt Lowlight. so ein richtiges Lowlight nicht.
Für dich wahrscheinlich das Essen, ne? So, das war, glaube ich, schwierig.
Das war ein bisschen schwierig. Es gab dann eben beim Conference Dinner habe ich mir dann eben zwei Teller voll Nudeln geknüppelt und ein bisschen Gemüse. Das war es dann eben. Proteintechnisch gab es das Wochenende doch deutlich weniger als sonst. Aber das war im Endeffekt hat mich das auch nicht richtig gejuckt. Es war einfach insgesamt zu schön, als hätte mich das irgendwie wirklich gestört oder als ich das als richtiges Lowlight so empfunden. Lowlight, ich weiß nicht, ob man das so benennen darf, ich habe es ja auch direkt kurz bevor wir die Folge aufgenommen haben, zugesagt, Lowlight zu sehen, wie gewisse Sportarten eben gewiss mehr Möglichkeiten, Ressourcen haben als andere Sportarten.
Fußball
eben dann noch ein Sport ist mit recht viel Geld und dann auch recht viel Möglichkeiten und andere Sportarten nicht. Das vielleicht erstmal so zu meinen Highlights und Lowlights. Genau. Okay. Wie ist es bei dir?
Also ich fand auch den Workshop von Henning und André unheimlich gut. Der war sehr wertvoll. Auch vielleicht da noch. Also das, was ich da vor allem auch so für mich nochmal mitnehmen konnte, war der Gedanke, dass und das macht Henning natürlich auf eine sehr, sehr gute Art und Weise auch zu betonen, darzustellen, welche Entscheidungen er wie getroffen hat, aus seinen Ansichten und seinen Erfahrungen heraus, aber das halt offen lässt dafür, dass er sagt, okay, diese Entscheidung habe ich persönlich so getroffen. Die könnte man in dem Kontext auch anders treffen, das wäre auch in Ordnung. Also so quasi diese, das noch mal ein kleiner Reminder an der Stelle, dass auch in der sportpsychologischen Arbeit, wenn man in Leistungssportsysteme reingeht, dass es da keinen richtigen Weg gibt per se. Es gibt halt den Weg, den du gehst und mit dem Prozess merkst du dann, ob der funktioniert oder nicht. Und wie du dann damit umgehst, es ist dann im Endeffekt auch deine individuelle Entscheidung. Also das fand ich sehr schön. Ich fand auch die Podiumsdiskussion zu TrainerInnenausbildung.
Highlight oder Lowlight?
Ja, es ist ein bisschen die Frage, ne? So High und Lowlight. Also Babette Highlight auch dafür, wie viel Kontra sie bei einzelnen Punkten gegeben hat. Ja. Das fand ich sehr, sehr gut. Ich fand es schön, dass ich auch mehrere Nachfragen stellen konnte, weil ich ja gerade bei der TrainerInnenausbildung BDR recht involviert bin. Und da auch einfach nochmal, also was ich ein bisschen schade fand, das war auch ein Lowlight, war, dass ja die Podiumsdiskussion zusammengesetzt war da war ein Vertreter von der Sportpsychologie, vom Psychologieverband Österreich, Babette war da als Babette, sage ich jetzt einfach mal, also die hat ja viele Ämter inne, also da ist eine Bandbreite an Ämtern, steht da drunter, die braucht man jetzt nicht zusammenfassen, dann waren noch zwei Leute vom DFB da, und eine Person, Birte vom DOSB. Und was mir da gefehlt hat, war tatsächlich meine Perspektive, also die Verbandsperspektive, ne, von einem Sportverband, der nicht die finanziellen Ressourcen vom Fußball hat, weil man da dann schon sehr doll gemerkt hat, ja, die Art und Weise, wie der DFB und auch wie die UEFA ihre Lizenzen designen und aufbauen, ist in Verbänden schlichtweg nicht umsetzbar. Ich fand auch die Diskussion teilweise ein bisschen fehl am Platz, als es dann so um die, da ging es ja auch drum, ob und wie man zum Beispiel so Auswahlprozesse von TrainerInnen gestalten sollte, in Form von möglichen Assessment-Centern und so weiter, ne, wo ich ja auch da saß und dann einfach nur gesagt habe, welche TrainerInnen, so wen?
Ja.
wir brauchen Leute. Wenn wir jetzt noch anfangen, Assessment Center und Auswahlverfahren mit reinzuhauen für TrainerInnenposten ab Landesebene aufwärts, dann haben wir aber ganz, ganz schnell einen noch viel größeren TrainerInnenmangel. Und das ist halt so, ja. Es gibt ja generell, also zumindest im Radsport ist ja die Schwierigkeit, dass auch die Vereine verschwinden. Also es gibt einen Rückgang an Vereinen und Teilnehmenden in den Sportarten. Und soweit ich weiß, ist das auch generell so in den letzten Jahren, ne, dass so generell die Zahl der tatsächlich aktiven Vereinsmitglieder deutschlandweit gesunken ist. Und das stellt einen natürlich vor ganz, ganz andere Herausforderungen, als wenn ich aus DOSB oder DFB-Perspektive draufblicke und sage, okay, wie kann ich bestmöglich meine BundestrainerInnen und BundesligatrainerInnen ausbilden? Das fand ich ein bisschen schade, da hätte die Perspektive wirklich nochmal viel geholfen. Ich muss auch sagen, dass so die Art und Weise, wie es moderiert war, dann teilweise, so da hatte man das Gefühl, das war teilweise nicht ganz auf einer Wellenlänge. Das hätte durchaus noch ein bisschen besser sein können. Ich spicke hier gerade noch mal so ein bisschen. Mhm. Die Poster-Session fand ich tatsächlich sehr gut. Also Poster-Session, hattest du jetzt nicht erwähnt, aber und da kann man sich quasi das drunter vorstellen. Das ist dann im Foyer des Veranstaltungsortes in der Regel, sind dann halt einfach über so Posterboards aufgestellt, wo Leute ihre Beiträge einreichen können. Die werden dann geprüft und werden dann genehmigt, dass man quasi ein Poster über seine Studie. Ja, das geht von Masterthesis bis hin zu Veröffentlichungen auf hohem Niveau, die da präsentiert werden. Ein Großteil sind in der Regel entweder Masterthesen oder so von DoktorandInnen ihre Studien. Aber das ist halt super cool, wenn man da auch nochmal einen Einblick in das Forschungsgebiet bekommt und was gerade in Deutschland so erforscht wird oder generell im deutschsprachigen Raum. Mhm. Und auch wenn vieles davon für uns als Praktizierende vollkommen irrelevant ist. Also, wo man wirklich sagen kann, okay, wo man teilweise dann ins Gespräch geht und überlegt, okay, inwiefern könnte das für die Praxis relevant sein? Und dann auch ganz trocken die Antwort zurückkommt, ja, das ist mir egal, wie relevant das für die Praxis ist. Ich will einfach forschen zu dem Thema. Ja. Ja. Und das finde ich dann immer natürlich ein bisschen schade. Aber es waren einige Poster dabei, wo ich auch dann Kontaktdetails ausgetauscht hatte. Und womöglich dann auch irgendwann mal ein bisschen mit Datensammlung im KDK helfen kann, ne? Weil ich natürlich dann schon auch versuche, ne, hier so, da ich hab Connections, so, ne, man kann das in ein paar Insta-Stories reinhauen und dann hat man 200 Antworten so auf so eine Umfrage. Ja. Und das ist dann schon, glaube ich, ne, so zwei Fliegen mit einer Klappe, Sportpsychologie und KDK so ein bisschen zu vereinen, bietet sich dann schon auch immer an. Und auch einfach diese Bandbreite zu sehen, ne, so wir hatten zum Beispiel mit jemandem von der Sporo gesprochen, die so ein dieses Video-Auswertungstool für Technik im Krafttraining ausgebaut hatten, wo wir dann so kurz ein bisschen ausgetauscht hatten, wo man dann am Ende gemerkt hat, okay, das ist halt so, die gehen da von einem ganz, ganz anderen Blickwinkel rein, in dem Moment, in dem so ein Satz gefallen war wie, ja, da muss man ja auch schauen, dass man das Verletzungsrisiko gering hält, war ich dann auch schon wieder so ein bisschen raus, ne? So, gibt keine schlechten Bewegungen so ungefähr.
Voll.
Aber ja, das fand ich tatsächlich ziemlich cool. Da warst du ja auch nicht mehr, da gab es auch direkt an dem ersten Abend, wir haben so ein kleines Get-Together da direkt vor Ort, da war so eine Beachbar. Das war auch ganz spannend. Da habe ich auch noch mit ein paar Leuten gesprochen. Einmal über jemanden, der den gesamten Rhein runtergeschwommen ist, einmal über E-Sports, einmal über, ich glaube, Floorball war das auch. Also da kriegt man dann immer so Inputs von komplett anderen Sportarten, was halt auch super cool ist. Dann fand ich dann am Freitag, hatten wir Workshop zum 16-Second Cure, so eine Intervention, die ursprünglich aus dem Tennis kam, die vor allem für Rückschlagsportarten gemacht ist. Den fand ich auch ganz gut. Also das war so vom Aufbau her, von der Struktur her, was, ne, hatten wir auch drüber gesprochen, wie man überlegen könnte, das so im KDK anzuwenden. Also der Gedanke da ist, wenn wir jetzt das mal im Tennis beschreiben, man hat einen Punkt gespielt und hat so seine 16 Sekunden Zeit, bevor es in den nächsten Aufschlag geht. Und was tut man in der Zeit, um quasi die mentalen Ressourcen auf die bevorstehende Aufgabe vorzubereiten und welche Phasen hat das etc. Und dann kann man überlegen, wie man dann diese vier Phasen, ich könnte sie jetzt nicht benennen, entsprechend auf einen KDK-Wettkampf übertragen könnte, dann sind es halt keine 16 Sekunden mehr, sondern 10 Minuten oder so, ne? Zwischen den Versuchen, je nachdem, wie lange es entsprechend dauert. Das fand ich ganz spannend. Ja. Dann, genau, Dilemmata hatte ich ja schon kurz erzählt. Das war wirklich richtig cool, da auch mal so ein bisschen den aktiven und inhaltlichen Austausch zu hören und auch mal zu hören. Also es waren ja dann 4 Fälle, die Leute in ihrer Praxis erlebt hatten. Und da auch nochmal mitzubekommen, was es da für eine Bandbreite an möglichen Situationen geben kann im Hochleistungssport, die du dir im wildesten Traum nicht ausdenken könnte. Teilweise. Also ich kann, wie gesagt, ich kann und werde auch inhaltlich davon nichts erzählen. Das ist schon wichtig, aber die so zu merken, dass kollektiv auch einfach, also ich weiß gar nicht so genau, wie ich das beschreiben soll, aber so dieses, weißt du, so das war eine Atmosphäre in dem Raum, wo man gemerkt hat, jede Person, die jetzt gerade hier in diesem Raum sitzt, der liegt es wirklich am Herzen, diesen Menschen zu helfen. Da war niemand dabei, der in irgendeiner Art und Weise auch nur die kleinste Flamme an bösem Willen in solche Situationen mit reinträgt. Und das ist halt von der Art und Weise, wie ich arbeite und wie ich arbeiten möchte, halt einfach so schön, in so einem Umfeld dann auch über solche Fälle sprechen zu können und offen sprechen zu können. Das ist unheimlich bereichernd. Das war wirklich sehr, sehr schön. Conference Dinner fand ich okay. So, das war, gab schon bessere. Auch das Essen war ganz okay. So, ich fand es ein bisschen blöd, dass man halt von einem Ende von Stuttgart bis ins andere fahren musste, um da hinzukommen. Ja. Auch das auch noch am Spieltag offensichtlich, ja. Weil also die Location in der Nähe von dem Stadion war, im Osten von Stuttgart. Und genau, dann hatten wir am Samstag erst den Achtsamkeitstraining im Sport. Da war ich ehrlicherweise ein bisschen enttäuscht. Also das war eher Lowlight für mich. Weil ich mich jetzt schon auch einige Jahre genauer mit dem Thema Achtsamkeit auseinandersetze und wie die Anwendungsbereiche im Sport aussehen. Und das war halt so ein kompletter Grundlagenworkshop. Und das war so für Leute, die sich damit gar nicht auskennen, ausgerichtet. Und da war ich dann auch einfach die falsche Zielgruppe. Plus, ja, ich habe 3 Fragen über den gesamten Workshop gestellt. 2 davon wurden gar nicht beantwortet. Da wurde dann einfach irgendwas gesagt. Sowas wie
drumherum geschlängelt, ja.
Ja. Und eine Frage wurde meiner Meinung nach ziemlich schlecht und zu kurz gekommen beantworten. Da würde ich ganz gerne tatsächlich kurz drauf eingehen.
Ja.
Also es ging um Achtsamkeitstraining im Sport. Und mit Achtsamkeit kommt in der Regel auch Akzeptanz. Ne? Weil ein Teil von Achtsamkeit ist die Wertungsfreiheit in dem Sein im jetzigen Moment. Ne? Also du bist im jetzigen Moment präsent und du bist wertungsfrei den Signalen, diesen internen Zuständen gegenüber, die du erlebst, ne? Also deine körperlichen Signale, deine Gedanken und deine Emotionen. Und ein wichtiger Bestandteil von achtsamkeitsbasiertem Training, auch im generellen Kontext, ist das Konzept vom Nichtstreben. Und Nichtstreben beschreibt, dass man Interventionen oder Übungen, wenn wir so nennen wollen, eben nicht dazu verwenden sollte, um einen internen Zustand zu verändern. Das heißt, wenn ich jetzt im Wettkampfgeschehen bin und ich merke, dass ich nervös bin, dann mache ich keine Achtsamkeitsübung, um dann weniger nervös zu sein, sondern ich mache eine Achtsamkeitsübung, um die Emotionen vielleicht akzeptieren zu können als Teil der Erfahrung und mich dann aber auf die leistungsrelevanten Handlungen konzentrieren zu können. Also das heißt, ich lenke bewusst meine Aufmerksamkeit eben ohne die Nervosität als positiv oder negativ zu werten. Sie ist einfach da, sie gehört dazu, sie ist Teil davon. Und das ist ein Konzept, also dieses Nichtstreben ist ein Konzept, womit sich gerade NachwuchsleistungssportlerInnen sehr, sehr schwer tun, ne? Weil natürlich du getrimmt wirst von diesem System, du machst Dinge, um Sachen zu beeinflussen. So, du verfolgst immer irgendein Ergebnis mit den Dingen, die du tust. Und da hatte ich halt so gefragt, ja, wie wird das denn gehandhabt in der Praxis? Weil das ist eine Sache, wo ich auch immer merke, da tun sich die Leute schwer mit. Ich bin das damals so angegangen, dass ich in meiner eigenen Version vom MAC, also vom Mindfulness Acceptance Commitment, was ja so ein für SportlerInnen entwickeltes Achtsamkeitstraining ist. Ich bin das damals da so angegangen, dass ich das Nichtstreben halt nach vorne gezogen habe, weil die das ursprünglich erst ganz am Ende des Programms machen. Ich sagte, das ist eigentlich so ein elementarer Teil. Ich habe da auch mit einigen Leuten drüber gesprochen, die aus dem Bereich kommen. Und die waren auch ähnlicher Meinung. Da habe ich das so gemacht, dass ich das Ganze an den Anfang gezogen habe. Ich habe lieber am Anfang quasi als Grundbaustein zu sagen, das Nichtstreben ist eine Grundhaltung, die man in dem Kontext braucht. Und dann an die Übungen heranführen. Und da habe ich halt gefragt, so wie das in deren Praxis gemacht wird. Und dann kam als Antwort im Endeffekt eigentlich zurück so, ja, Nichtstreben machen wir nicht, weil das mögen SportlerInnen nicht.
Ja.
So, und das so, dann sind wir halt ganz schnell wieder bei den kontrollbasierten Verfahren. Also weil dann geht es eigentlich nur noch darum, mit achtsamkeitsbasierten Techniken interne Zustände zu kontrollieren. Und da bin ich halt raus. So, das dann ist halt
nicht,
das ist nicht
der, Sinn der Sache. Der Akzeptanzaspekt, ne? Der ist ja doch dann komplett verworfen. Das habe ich mir auch gedacht in dem Moment.
Ja. Und das fand ich sehr, sehr schade. Das fand ich fachlich tatsächlich auch schlecht. Das nehme ich mir raus. Das würde ich auch, wenn der gute Herr Professor Doktor mich darauf ansprechen würde, würde ich auch weiterhin dazu stehen. Also das finde ich auch qualitativ in der Herangehensweise. Ich sehe, dass man diesen Schluss machen kann. Ich sehe aber, dass es halt die einfache Lösung ist in der Situation. Ja. Und aber eben dieses Grundprinzip von Achtsamkeit und Akzeptanz eigentlich aushebelt. Und da mache ich mir natürlich dann die Sorge, ne, wenn jetzt jemand hergeht und sagt, hier, wir haben ein Buch geschrieben, wir haben ein Trainingsprogramm entwickelt und das im sportlichen Kontext verbreitet, dass ich dann nachher die Kacke aufwischen darf und den Leuten erstmal beibringen muss, was nicht geschrieben wird. Also weißt du so, also, das hat für mich so ein bisschen denselben Vibe, wie wenn in der Sportpsychologie bei Mentaltrainer abgekotzt wird, die irgendwie sagen, ja, hier, stell dich auf ein Bein, mach die Hände über den Kopf und tu, als wärst du ein Baum. Ne, und das hilft dir jetzt, mental stärker zu sein. So, da darf ich dann auch die Scheiße aufwischen im Nachgang. Ne, wenn ich darf, ja. Weil der andere Kehrschluss ist ja, entweder die Leute machen das und sind halt dann voll festgefahren auf diese Methoden und dann muss ich die da erstmal abholen, oder es schreckt sie dermaßen ab, dass sie danach keinen Bock mehr auf Sportpsychologie haben. Und ich, weil ich halt, ich hab ja grundsätzlich den Ansatz, dass ich sage, wir können nicht anders als evidenzbasiert in der Sportpsychologie arbeiten, weil das A, eine gewisse Qualitätskontrolle zwischen Praktizierenden auch garantiert. Und B, weil das natürlich auch eine Menge an dem Erwartungsmanagement von den Athletinnen macht, wenn sie mit Sportpsychologie in Berührung kommen. Wenn ich hergehe und mit Leuten, die zum ersten Mal Kontakt mit der Sportpsychologie haben, und mit denen irgendwelchen Hokuspokus mache, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass selbst, ne, so jetzt mal in konkreten Zahlen, ich bin auf dem Kaderlehrgang, ich habe da 12 Nachwuchsathletinnen sitzen. Von diesen 12 Nachwuchsathletinnen läuft es gut, wenn ich von denen 6 mit der Sportpsychologie abholen kann, dass die sagen, ja, da habe ich Bock drauf. Das ist gut, das ist eine sehr gute Rate, 50%. Wenn ich jetzt hergehe und irgendeinen Scheiß mit denen mache, dann verliere ich davon 5 und habe noch eine übrig. So. Ja, und das ist halt der Mechanismus, über den ich mir dann Gedanken mache in so einer Situation. Wenn ich dann hergehe und sage, ja, nicht streben hat im Sport nichts zu suchen, da reagiere ich ein bisschen allergisch drauf. Das ist dann, soweit das ja natürlich auch, weil wenn ich das rauslasse, natürlich auch wieder dieses, ich nenne es mal altertümliche Sportsystem in seiner Herangehensweise weiter verstärkt. Und dann ist es weiter eine Sache von interne Zustände als negativ bewerten, die haben im Leistungsleben nichts zu suchen, weg damit. Und das ist halt vom Grundansatz her, wie ich finde, langfristig eine sehr ungesunde Herangehensweise. Das Vermeiden von vor allem internen negativen Zuständen ist eine Sache, wo ich schon auch Potenzial für langfristiges Risiko sehe, was das psychische Wohlbefinden und auch das körperliche Wohlbefinden angeht. Das fand ich sehr, sehr schade. Also das war ein deutliches Lowlight, da habe ich wirklich mehr erwartet. Da habe ich gedacht, so, boah, ich hätte mir gewünscht, dass es halt ein Austausch über solche, also über Achtsamkeit und Akzeptanz im Sport auf einem höheren Niveau geben könnte. Man hat ja aber auch nach der Vorstellungsrunde schon bemerkt, so die meisten, die da waren, hatten noch kaum bis gar keine Berührungspunkte damit. Und hatten sich auch nie so richtig mit dem wissenschaftlichen Stand auseinandergesetzt. Und das ist dann halt einfach ein bisschen schade für
so eine
Tagung.
Oder was da habe ich auch so ein bisschen, so war zumindest mein Gedanke, dass eben auch viele so die Erfahrung mit Achtsamkeit hatten, eben in dem Kontext zu Emotionen zu regulieren, wie auch immer, also das oder als Entspannung zu sehen. Also das ging ja dann auch in die Richtung, wie er das dann auch dargestellt
hat. Keine Entspannung, verdammt nochmal. Also, fickt euch.
Mann. Ich glaube, du bist nicht der Einzige, der da angefressen war. Der Typ, der neben mir saß, der war ja auch sehr, sehr piss dann, als es dann auch um Werte ging und der Vorstellende des Konzepts Achtsamkeitstraining im Sport von Pünktlichkeit so als Wert da geredet hat, da war der neben mir sehr angefressen, so dass das Pünktlichkeit ja, also wie er das dargestellt hat, dann ja Pünktlichkeit, was zu erzielen ist auch ist, was abgeschlossen werden kann. So, das hat er ja, also neben mir, der Typ hat es ja gesagt, und Werte sind ja eher sowas, was man immer wieder, also bin ich mir auch noch nicht sicher. Ich habe nur gemerkt, dass wir nicht die einzigen waren, die die Darstellung so ein bisschen.
Da hätte man halt auch ganz einfach hergehen können und sagen können, ja, es gibt halt keine wirklich gute operationale Definition von Werten im sportpsychologischen Kontext. Gibt es nicht. Es gibt Definitionen, die existieren natürlich, weil es auch Forschung zu dem Thema gibt, Aber so richtig klar zu greifen ist das Konzept bis heute nicht. So, das habe ich, als ich letztes Jahr die A-Lizenz-Inhalte für den BDR ausgearbeitet habe, habe ich auch eine Sektion zu Werten gemacht. Und das auch nochmal so dargestellt. Also das ist jetzt nicht so, als würde es irgendwie eine Liste von Werten geben, wo man sagen kann, ja, Tick, den habe ich. Also
Selbstfürsorge, ich, zack.
Also, der existiert. Genau. Also da kann man sich orientieren, da kann man sich von inspirieren lassen, aber so diese, also ich würde Werte als ein relativ stabiles Persönlichkeitsmerkmal beschreiben, nach dem man strebt in seinem Verhalten. So. Ich glaube, viel genauer wird es halt auch einfach nicht. Mhm. Zumindest zu meinem jetzigen Wissensstand. Das kann sich vielleicht noch ändern. Ne? So, das sehen wir dann. Ja, und da so die Übung am Ende war ganz nett, dass dann noch eine Kurzgeschichte von Watzlawick mit reinkam, die man eh schon kennt. Ist dann auch okay. Das kann man auch machen. Aber da waren meine Erwartungen halt einfach viel höher. Ne, weil ich mir so dachte, endlich kommt das mal hier bei uns an und endlich haben wir ne, so einen Professor Doktor, der das macht. Der wird da sicherlich auch ein bisschen was an wissenschaftlicher Evidenz mitbringen, aber das war halt leider nicht der Fall. Das hat mich ein bisschen traurig gemacht.
Glaube ich. Ja. Danach bist du ja auch abgehauen. Also so fast. Ne? Aber nicht deswegen. Du musst ja los.
Genau. Ich bin ja dann auch nach Leipzig gedüst.
Genau, für mich einfach nochmal vielleicht das kurz abschließen, dann haben wir noch eine Frage zu der ASPE-Tagung. Highlight natürlich jetzt, was nicht direkt mit der Tagung zu tun hatte, aber dann auch schon. Ein Athlet von mir war da auch mit uns dann ja am Samstag, auch in dem, perfekt, das habe ich mir auch so gedacht, so die Tage davor waren so cool, die Inhalte waren so nice. Und dann Grüße an Lennart, war dann am Samstag da, zu dem Tag, bei dem es dann der eher nicht ganz so coole Praxis-Workshop war, sage ich mal. Ja. Aber genau, das Highlight dann auch eben, dass er da war und wir danach noch eine coole Einheit hatten, in seinen Gym gefahren sind, in dem er immer trainiert und das war doch ganz schön. Für mich ja auch, ich möchte das dann ja auch immer nutzen, wenn ich sowieso schon so weit weg von zu Hause bin. Ne? haben wir auch drüber geredet. Ich brauche ja so lange von Greifswald einfach bis Kassel habe ich ja schon lange gebraucht, aber nach Stuttgart ist nochmal eine andere Nummer. Sonntag dann 3.30 Uhr aufgestanden. Dann zur S-Bahn gegangen, S-Bahn, dann Stuttgart Hauptbahnhof, ja, komplette Katastrophe, das hatte ich gar nicht so auf dem Zettel, aber komplette Katastrophe, meine Güte. Lennart hat mich nur so mal drauf hingewiesen, so, wo kommst du denn raus, wo musst du denn hin? Ich so, hä? Wird schon klappen alles, ne? Hat er mir zum Glück nochmal so ein bisschen Instruktion gegeben, wie das da so alles abläuft, dann habe ich das alles hinbekommen. Dann habe ich, glaube ich, nochmal gute 10, 11 Stunden Zugfahrt gehabt. Das war schon knackig, sage ich mal.
Das glaube ich, ja.
Aber hat sich voll gelohnt. Würde ich auf jeden Fall wieder machen. Und nächstes Jahr bin ich auf jeden Fall auch am Start, wenn es natürlich zeitlich so alles passt.
Ach stimmt, das wollte ich noch fragen. Wurde am Ende eigentlich gesagt, wo die Tagung nächstes Jahr ist?
Wir sind auch vorzeitig abgehauen. Also wir sind, wir haben das Schlusswort nicht. Wir haben nur noch die Keynote mitgenommen und dann haben wir uns rausgeschlichen.
Schade, das hätte ich ganz gern noch gewusst. Das weiß ich
nicht. Geben die das so bekanntlich am Ende preis?
Ja, häufig sagen sie, also nicht immer, aber häufig sagen sie dann am Ende, ja, nächstes Jahr sehen wir uns ja dann wieder in so und so. Aber vielleicht wurde es auch einfach noch nicht entschieden. Auch das kann auch sein. Ich gucke gerade mal, aber nee, ich finde hier nichts. Hier ist nur über die aktuelle Tagung die Infos, ja.
Ja, dann vielleicht nochmal so die letzte abschließende Frage. Wann Fundamentalkraft-Workshop auf der ASP-Tagung?
Ja.
Wann ist soweit?
Ich glaube, genau das, was ich erwartet habe von diesem Achtsamkeitsworkshop, mache ich nächstes Jahr.
Das klingt gut.
Also so, ich muss mir dann offensichtlich Gedanken machen, wie genau ich das aufsetze, aber halt so eine Art Workshop, so Achtsamkeits- und akzeptanzbasiertes Training im Sport für fortgeschrittene Praktizierende, irgendwie sowas die Richtung. Also wer hier keine Ahnung hat, braucht halt nicht kommen. So, das interessiert mich nicht. Macht ihr erstmal Grundlagen, dann können wir weiter schauen. Also wo ich dann halt auch wirklich mal so ein bisschen die tieferen Konzepte und Herangehensweisen mit reinnehme, vielleicht auch ein bisschen was aus der Self-Compassion mit reinpacke. Da mal so ein bisschen einen kleinen Praxisworkshop draus mache. Vielleicht auch eine Podiumsdiskussion, die ich moderiere mit Praktizierenden. Das könnte ich mir auch vorstellen mit ein paar ExpertInnen aus dem Feld. Es wäre halt mega cool, wenn, aber ich bin mir bei dem Vornamen gerade nicht sicher, aber Daniel Birrer ist ein Schweizer, Der publiziert auch sehr, sehr viel im Achtsamkeitsbereich. Und auch der war letztes Jahr in einem sehr, sehr großen und sehr bekannten Paper, was zum Beispiel auch im Stronger by Science Podcast diskutiert wurde, beteiligt. Deswegen wäre er auch so jemand, den man sich da vielleicht oder hoffentlich mit reinholen könnte. Da würde man einfach mal gucken, wie man das so angeht. Aber ja, da habe ich schon Bock drauf, das mal zu machen. Das ist halt. Es fühlt sich komisch an, dass ich jetzt an diesem Punkt bin, aber ich könnte bessere Workshops machen als manche der Leute, die dort Workshops gemacht haben. So. Und ich glaube, am Ende kommt man einfach an diesen Punkt, wo ich dann jetzt auch einige Leute verstehe, die jedes Jahr selber Workshops machen, wahrscheinlich auch aus der Motivation heraus zu sagen, ja, ich habe halt keinen Bock, mich irgendwo reinzusetzen, wo jemand keine Ahnung von dem Thema hat. Ja. Oder weniger Ahnung von dem Thema als erhofft hat, sagen wir so.
Ja, so. Ja, und du bist ja eben dann auch an einem Punkt, in dem du gut ein bisschen einigen Leuten auf jeden Fall gut was mit auf den Weg geben kannst. Also ich kann mir das auf jeden Fall sehr, sehr gut vorstellen.
Ja.
In den Workshop dann, hier geht's nicht um Entspannung zu gehen.
Ja.
Freue ich mich schon. Ja. Okay. Gut, also das einmal so zur ASP-Tagung hat echt Laune gemacht. Ne? War schon sehr nice. Ich bin sehr gespannt auf die kommen. Was vielleicht nochmal so als ein Punkt, der mich ja komplett irritiert hat, den habe ich ja gar nicht geahnt. Den habe ich ja dann während der Poster-Session an dem Donnerstag erst so richtig, da ist mir erst klar geworden, da habe ich es ja dir auch erzählt. Du hast es jetzt auch schon so angesprochen, dass einfach die meisten Leute ja doch recht fortgeschritten in ihrem Werdegang auch schon sind, sage ich jetzt einfach mal, die dann auch auf der Tagung waren. Und das habe ich halt auch nicht geahnt. Ich habe halt so gedacht, ja, da sind halt viele, die so wie ich, Bachelor, erstes, zweites Semester sind und sich da irgendwie so ein bisschen Inspiration abholen und die Workshops mitmachen wollen. Aber die sind ja, wie du schon meintest, bei der Poster-Session eben viele, die Master-Abschlussarbeit irgendwie in Studie vorgestellt haben oder sogar weiterführende Werdegang noch sind, war es schon verrückt. Und da habe ich ja auch so ein, zweimal den Satz gehört, was machst du denn hier? So mit dem Bachelor, zweiten Semester Psychologie. Aber voll nice. Ich hätte auch letztes Jahr hätte ich mir auch gönnen sollen eigentlich, jetzt so ja. Rückblickend.
Es gibt halt, also man muss schon sagen, so klar, natürlich bist du jetzt mit dem jetzigen Bildungsstand nicht an dem Punkt, wo du so, sag ich mal, wo du das Optimum aus so einer Tagung rausholen kannst, weil halt super viel von dem Wissen einfach noch fehlt. Das, ne, das ist ja klar. Ja. Aber trotzdem würde ich sofort unterschreiben, dass es dir einen ziemlich krassen Vorteil gibt, langfristig, da dieses Wissen von den Tagungen schon mal mitzunehmen und dich auch entsprechend vorbereiten kann. Also das, ich habe auch meine, ja gut, wir hatten damals in Glasgow hatten wir mal so eine interne Tagung. Da bin ich mal, da war ich auch 3 Tage lang. Aber so richtig so eine richtige in Anführungszeichen Tagung habe ich auch damals meine erste in Tschechien dann gemacht. Und ich wünschte mir, ich wäre früher hingegangen. Ja, aber okay, gut, von Glasgow aus fliege ich jetzt nicht unbedingt nach Deutschland für die Psychologietagung. Aber hätte ich früher gewusst, dass es in die Richtung geht, hätte ich auch früher entsprechende Tagungen wahrnehmen wollen. Weil einfach das Wissen, was du da mitnimmst und auch die Erfahrungen, die andere dir mitteilen, ne, so einfach mal so zwischen Tür und Angel einfach mal so jemand fragen, so, hey, ne, wenn du jetzt gerade im Bachelor wärst, was würdest du anders machen? Und da auch einfach mal in den Austausch zu gehen, das ist wirklich Gold wert.
Voll. Also, ich freue mich auf nächstes Jahr. So, dann können wir mal ein bisschen überleiten zu dem eigentlichen Haupttopic hier eigentlich zu, als wir den Podcast gestartet haben, ne, als es mehr vermehrt um Kraft-Reichkampf ging und das ja immer noch eines der Hauptthemen ist. Ich würde mal mit einer Frage starten, über die ich mich mit einem Athleten unterhalten habe, so ein bisschen ausführlicher, aber bis zu dem Zeitpunkt noch keine richtige Meinung dazu hatte, die sich jetzt ein bisschen mehr herauskristallisiert hat, aber mich vor allem auch interessieren würde, wie du dazu stehst. Und zwar, ich kann immer so ein bisschen Frage erstmal stellen und dann Kontext geben. Also es geht ein bisschen darum, wie wir dazu stehen, dass JugendathletInnen und Junioren, Juniorinnen bei den Aktiven starten dürfen. Und da vielleicht in dem Kontext, inwieweit das dazu führt, dass diese Personen dann eben vielleicht eine kürzere Zeit in dem Sport haben oder eventuell auch nicht die maximale potenzielle Entfaltung haben, weil sie so schnell wie möglich stark werden mhm. wollen. Das ist so eine Sache, die im Raum steht. Und ob es dann die Jugend-DM etwas uninteressanter macht. Das sind so die zwei Punkte, die dahinter stehen, hinter der Frage. Mhm. Hast du da schon direkt einen Gedanken zu? Sonst könnte ich auch erstmal, also wie du meinst.
Also ich glaube, man muss natürlich auch schon mal ein bisschen umdenken, weil jetzt ein Start bei aktiven Nationalwettkämpfen im KDK schon auch nochmal was anderes als in anderen Verbänden. Wir bewegen uns im Kraft-3-Kampf natürlich in einer Sportart, in der ein Großteil der, sag ich mal, TrainerInnen-Dienstleistungen privatisiert sind, was in sonstigen Verbandssportarten nicht der Fall ist, was natürlich schon auch entsprechende wirtschaftliche Interessen mit sich bringt. Das heißt, wenn ich als Coach habe ja durchaus auch ein Interesse daran, dass zum Beispiel Percy bei den Aktiven mitmacht, um ein bisschen so Eigenwerbung zu machen sozusagen. Jetzt würde ich natürlich nicht hergehen und ihn so um das quasi als Hauptmotivation als ausreichend bewerten, um ihn bei so einem Wettkampf starten zu lassen. Am Ende entscheiden die das selber. So.
Ja.
Sie haben das zum Beispiel bei Percy dieses Jahr bewusst gemacht, weil ich gesagt habe, so, hey, das ist eine gute Gelegenheit, auch einfach schon mal so ein bisschen dich auf die Aktiven vorzubereiten, um auch nochmal einen seriösen Wettkampf zu machen, ohne dass wir eine krasse Vorbereitung hinlegen müssen. Ein bisschen als eine Zeit auf der Plattform drin ist, bevor wir bis November bis zur Junioren-DM warten müssen. Also der Zeitraum dazwischen hat sich, glaube ich, dieses Jahr generell auch einfach dafür angeboten, dass die Leute das machen können. Und natürlich auch da, wenn es existieren Jugend- und JuniorInnen, AthletInnen, die auch bei den Aktiven oben mitmischen können. Und ich glaube, gerade dann ist es ein Argument zu sagen, ja gut, so wenn du halt als Junior einen zweiten Platz holen kannst, warum nicht bei den Aktiven? Warum solltest du diese Gelegenheit nicht ergreifen? Vor allem, wenn fast 7 Monate zwischen den Wettkämpfen liegen. Das ist ja ein Arsch voll Zeit. So, das ist ja unglaublich. Ich glaube, dieses Argument da reden wir ganz schnell von früher Spezialisierung im Sport, gerade wenn wir über JugendathletInnen sprechen, die schon mit 17, 18 dann in dem Alter ungefähr halt nur noch eine einzige Sportart betreiben. Da wissen wir aus der Literatur, zumindest aus dem Verbandssport, also zumindest aus dem organisierten Sport, weil da zählt auch US-Sport dazu, also das Highschool- und College-Sportsystem, dass das für Nachhaltigkeit in dem Sport keine gute Sache ist. Mhm. Das ist so im Schnitt, ne, kann natürlich auch immer Ausnahmefälle geben. Ich glaube, grundsätzlich muss man da auch nochmal bedenken, dass natürlich die Leistungsdichte im KDK weiterhin steigt, über die letzten Jahre gestiegen ist und wahrscheinlich auch noch ein bisschen steigen wird. Das heißt, dass die Wahrscheinlichkeit, dass JuniorInnen bei den Aktiven Rekorde holen können, Platzierungen holen können und so weiter, die ist aktuell gegeben, wird in den kommenden Jahren dann aber auch mit der Zeit abflachen. Es wird nicht mehr so viele Leute geben wie aktuell, glaube ich zumindest. Wer weiß, ja. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass mit einer ähnlichen Leistungsdichte JuniorInnen auf der aktiven DM um Platzierungen kämpfen können, wird mit den Jahren eher sinken, als dass sie steigt, wäre meine Vermutung.
Safe.
Ja, und das ist dann sicherlich auch nochmal eine Überlegung wert, inwiefern sich das dann auf die Starten, auf die StarterInnenzahlen auswirkt. Aber ich glaube, am Ende des Tages ist es im KDK in diesem Jahr, dadurch, dass so viel Zeit zwischen den beiden DMs liegt und dadurch, dass jetzt die Belastung von Wettkämpfen, wenn man die gut managt und bei so 2 bis 3 Wettkämpfen im Jahr bleibt, in der Regel im Idealfall, dann braucht man da sich nicht so viele Gedanken zu machen, wenn man mit einer vernünftigen Zielsetzung auch rangeht. Also das ist auch so, das war von vornherein klar bei uns, dass Percy zwar startet und wir auch einen vollwertigen Wettkampf machen, aber dass es jetzt nicht so eine stringente Vorbereitung wird, wie es letztes Jahr zum Beispiel bei der Junioren-DM war. Ne? Einfach hingehen, machen, gucken, was bei rumkommt. Er war ja sogar auch noch ein bisschen krank kurz vorher. Ne? Also das muss man dann immer so ein bisschen selbst schauen. Ich glaube, was wichtig ist, und das ist auch eine Bitte und ein Anflehen sozusagen an alle die gerade junge Athletinnen betreuen, die schon auf einem hohen Leistungsniveau sind, achtet darauf, dass wenn ihr mit diesen Leuten zusammenarbeitet, ihr hauptsächlich an Lern- und Prozesszielen arbeitet. Eine Ergebnisfokussierung in so jungem Alter wird die Leute nicht lange in dem Sport halten. Die werden ausbrennen. Nicht im Sinne von Burnout, Das ist, glaube ich, eher seltener der Fall im KDK. Aber vielmehr im Sinne davon, dass halt so diese Grundmotivation für den Sport, wenn die stark externalisiert ist, wenn die stark ergebnisorientiert ist, dann bleiben die Leute nicht lange im Sport, vor allem nämlich dann, wenn sie irgendwann nicht mehr so viel progressieren können und nicht mehr so viele Rekorde brechen und so weiter. Ne, und dann auch so diese Darstellung, dann irgendwie zu behaupten, so, hey, ne, wir hatten hier in der B-Gruppe, hatten wir drei Athleten, die haben in der B-Gruppe Gold, Silber, Bronze geholt. Ne, also dann auch so von der Außendarstellung her auch einige Dinge, die ich eher kritisch sehe. Wo natürlich auch die Wirkung, also ich verstehe das aus Marketinggründen, ist ja klar, so, ne? Aber man sollte schon auch die Wirkung, die das auf die einzelnen Personen hat, in den Vordergrund stellen und das vor Marketing priorisieren. Punkt.
Ja.
Und ich glaube, gerade was die langfristige Entwicklung angeht, sind wir noch an einem Punkt im KDK, wo halt immer genügend Leute auch nachkommen. Mhm. Ja, so, weil ganz ehrlich, wenn sich da jetzt irgendwelche JuniorInnen oder JugendathletInnen, wenn die sich halt verbrennen in dem Sport und dann in 2 Jahren nicht mehr dabei sind, ist das für, sag ich mal, für den Verband erstmal nicht schlimm, weil die wissen, es kommt genug Nachschub. Ne? So ungefähr. Aber ich glaube, für die langfristige Entwicklung wäre es wichtig, wenn da in dem Bereich einfach nochmal ein kleiner Wechsel in dem Fokus, vor allem bei der Zielsetzung auch geschieht, damit wir auf Nummer sicher gehen, dass wir die Leute auch in dem Sport halten können und dass eben auch das Wohlbefinden garantiert ist. Weil, also abgesehen von der Nachhaltigkeit und der Langlebigkeit in dem Sport geht es ja in erster Linie darum, dass es den Leuten beim Ausüben vom Sport gut geht. Und wenn ich hergehe und ab jungem Alter darauf getrimmt werde, Ergebnisse sind wichtig, und die Ergebnisse machen deinen Wert als SportlerInnen aus, dann bist du entweder irgendwann komplett verbittert und machst dich über Leute lustig, die nicht so stark sind wie du, weil so Kraft, im Dschungel gibt es keine Gewichtsklassen, bla bla. Oder du hörst halt einfach irgendwann auf, weil du merkst, okay, ich muss früher, als ich 18 war, konnte ich von Jahr zu Jahr 30, 40, 50 Kilo auf mein Total packen. Jetzt bin ich Ende 20 und kämpfe seit 3 Jahren um einen 15 Kilo PR. So. Oder du bist halt Konrad Burkhardt. So, das kann auch passieren. ich sehe das schon kritisch. Ich glaube, viele Leute haben da noch ein bisschen was zu lernen, was so den Umgang mit Talentförderung angeht. Das ist schon auch ein Thema, auf das ich eigentlich gerne mal meinen Finger legen würde in dem Verein, in dem Verband, weil ich das Gefühl habe, dass das aus pädagogischer und sportpsychologischer Sicht wenig bis gar nicht aufgearbeitet wird. Zumindest so in meiner Wahrnehmung. Wäre spannend, da mal eine andere Perspektive zu hören. Deswegen, also es kommt hart drauf an, mit welcher Einstellung man an diese Wettkämpfe herangeht, mit welcher Zielsetzung man an die Wettkämpfe herangeht und wie das auch den AthletInnen kommuniziert wird. Und wie gesagt, bei Percy und mir war von vornherein klar, wir machen diesen Wettkampf hauptsächlich und in erster Linie dafür, dass du einfach mal bei den Aktiven mitgemacht hast und dass du mal merkst, wie es da auch ist, bei so einem Wettkampf zu starten, weil es schon auch nochmal ein bisschen was anderes ist als eine Junioren-DM.
Ja, ich gehe da sehr mit. Ich habe noch so ein paar Punkte, die ich einfach mal einwerfen möchte, beziehungsweise auch nochmal so ein bisschen fragen würde, wie du dazu stehst, ob du das auch so siehst. Also ich habe auch mal ein bisschen geguckt, wie viele JuniorInnen eben gestartet und JugendathletInnen gestartet sind dieses Jahr auf der aktiven DM. Es waren, glaube ich, insgesamt also 17 JuniorInnen und 3 JugendathletInnen, also 20 von insgesamt 185 StarterInnen. Ist schon, weiß ich nicht, was das jetzt im Verhältnis so sagt, ob das viel oder wenig ist.
11% hochgerundet von 10,8.
Würde ich jetzt, weiß ich nicht, ob ich das viel oder wenig finde, keine Ahnung, nur um da so ein bisschen mal Daten zu geben.
Darf ich, bevor ich das vergesse, würde ich da vielleicht ganz kurz reinwerfen, um einen Vergleich zu anderen Sportarten zu ziehen. Es gibt im Radsport zum Beispiel, kommt es durchaus vor, dass NachwuchsathletInnen dieselben eins zu eins dieselben Wettkämpfe und dieselben Rennen machen wie aktive AthletInnen. Die werden aber dann in der Regel separat gewertet. Nur so wie das ja früher auch teilweise war bei den DMs, dass die Aktiven und Junioren in denselben Klassen oder in denselben Flights starten, aber halt separat gewertet werden. Das gibt's durchaus. Mhm. Aber in der Regel ist es so, dass im Verbandssport schon drauf geschaut wird, dass die Leute im Nachwuchsbereich auch in ihrer eigenen Altersklasse bleiben. Ne, einfach um diese langfristige Entwicklung auch zu gewährleisten.
Ja. Dann habe ich auch nochmal so ein bisschen geschaut, wie viele, also die letzte Juniorinnen-DM, Jugend-DM habe ich mir nochmal angeguckt und mal geschaut, wie viele der ersten Plätze denn dort in etwa auf der aktiven DM dieses Jahr hätten starten können oder dann auch hätten starten können. Und das war dann zum Beispiel so bei den Jugendathletinnen was ja sowieso nicht so viele sind, muss man auch sagen, waren nur 7, die da gestartet sind, konnten halt oder können 5 von 7 starten auf der aktiven DM im Hinblick auf die Normen. Und das wird sich ja auch im weiteren Verlauf auch nochmal, ja, auf die 9.
Oh,
ja.
Krass.
Ja. Und das wird sich halt, also bei denen, ne, ein paar weiß ich eben, dass sie auch gut vorangeschritten sind und deswegen eben das auch schaffen. Aber 5 von 7 ist halt dann schon auch, ne, wenn die zum Beispiel wegfallen und gar nicht dann auf der Jugend-DM starten würden, sind da dann deutlich weniger Teilnehmende. Wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass nicht nochmal welche nachkommen. Und davon sollte man, glaube ich, nicht ausgehen. Ne? Der Sport ist ja weiter auch erwachsen. Es werden sicherlich mehr Teilnehmende hinzukommen. Und bei steigender Norm wird es ja auch längerfristig so sein. Also steigende Normen für die aktiven DM, dass es dann weniger Leute gibt, die dann auch starten können. Ne? Also es ist, glaube ich, einfach, wir sind an einem Zeitpunkt, in dem sich einfach so viel noch gerade tut, dass wir das jetzt auch eben sehen, dass 20 JuniorInnen starten können auf einer aktiven DM. Die Frage wird halt sein, wie das dann auch längerfristig so ist. Genau. Wie stehst du denn dazu? Also erstmal finde ich erstmal so den Gedanken auch cool, wenn ich eben recht, ich nenne es jetzt mal talentiert bin, beziehungsweise einfach gut in dem Sport bin, auch die Möglichkeit zu haben, mit anderen AthletInnen auf hohem Niveau auf einer Plattform zu stehen. Ich finde den Gedanken cool. Ich glaube, das gibt da nochmal so zusätzlich Drive. Die Frage ist dann natürlich, inwieweit das zu Entscheidungen beiträgt, die eher riskanter sind, vor allem so was die längerfristige, das ist ja das, was du meintest, so was die Entwicklung auch angeht, dann, inwieweit das dazu führt, dass man Entscheidungen trifft, die so ein bisschen riskanter sind, die einen vielleicht nicht mehr so lange in dem Sport halten. Und dann habe ich aber auch gedacht, gut, dadurch, dass wir ein Sport sind, in dem man sich sowieso leicht vergleichen kann, hat man das ja zu jedem Zeitpunkt. Also ich kann ja zu jedem Zeitpunkt auf Platz 1 390er gucken und zu jedem Zeitpunkt risky Entscheidungen treffen, um möglichst schnell dahin zu kommen. Also ich weiß nicht, ob der Aspekt, dass ich jetzt auf einer aktiven DM starte, dazu beiträgt. So, das war so ein Gedanke, mit dem weiß ich nicht genau. Das ist mir dazu nur so irgendwie eingefallen.
Also ich glaube halt, und das ist auch, und da würde ich auch dran festhalten, das war ja auch der Hauptgrund, warum wir Percy geschickt haben oder warum Percy das machen wollte. So die Leistungsdichte ist bei den Aktiven höher. Das heißt, es bietet dir natürlich auch die Möglichkeit, als Junior mal zu schnuppern, wie es ist, in so einem Kontext Leistung zu bringen. Voll. Und bei der Junioren-DM letztes Jahr war von vornherein klar, wer den ersten und den zweiten Platz belegen wird. So, da war, nun, das ist schon auch nochmal ein anderer Kontext für Leistungserbringung, als jetzt auf einer aktiven DM bis zum dritten Hebeversuch von Friedrich nicht zu wissen, ist man jetzt auf dem Zeitpunkt, so um halbes Kilo dann am Ende. Also das ist dann natürlich schon nochmal was ganz, ganz anderes und auch den Umgang damit zu lernen, ne, und auch wie man dann in so einem Wettkampf cool bleiben kann. Also das sind so die Prozesse, die vor allem im Vordergrund stehen sollten. Ja. Ich glaube, diese, was die Vergleiche angeht, gut, es ist halt eine sehr objektive Sportart. Sag ich mal, Vergleiche nach oben sind in nur bestimmten Kontexten tatsächlich hilfreich für die eigene Leistungsentwicklung. Das ist klar. Deswegen versuche ich das auch so bei Gelegenheit bei meinen Leuten so viel wie möglich es geht zu unterbinden. Ich bin wirklich gespannt auch, ne, wie du gesagt hast, mit den Normen, wie sich das in den kommenden Jahren einfach entwickeln wird. Ich glaube auch, dass es weniger JuniorInnen geben wird, die dann auf der aktiven DM starten können, überhaupt. Würde man von ausgehen. Außer es kommen jetzt noch irgendwie 15.000 genetische Biester hoch, so Gott weiß woher.
Bald aktiven DM nur noch JugendathletInnen. So, genau.
Nein, das wird nicht passieren. So, das ist einfach, das liegt auch im Kern der Sportart, dass halt, so time in the market beats everything. Und das ist halt einfach ein Teil von KDK, den man sich nicht erschleichen kann im Nachwuchsalter, beziehungsweise da kommen wir ja zu diesem Vergleich, in dem man sich auch nicht den man auch gar nicht nacheifern sollte. Ich finde, es sollte nicht, wenn ich einen 18-Jährigen habe, der das Potenzial hat, bei den Aktiven oben mitzumischen in 2, 3, 4 Jahren, dann sollte ich diesen Prozess auch bis dahin hinauszögern. Dann ist das nicht eine Sache von, lass uns jetzt mal gucken, ob wir vielleicht schon mal einen 4., 5. Platz holen können. Dann ist das eine Sache von, wir bauen die Basis auf und wir gucken, dass du als Junior, ne, als Junior holst du da deine Medaillen ab, vielleicht mal ein Gold, vielleicht mal ein Silber, ist auch in Ordnung. Aber langfristig geht es darum, die Basis für die Wettbewerbsfähigkeit bei den Aktiven aufzubauen. Und das ist natürlich eine ganz, ganz andere Herangehensweise, als herzugehen. Oh, Medaillen, Fotos, Marketing, so, wir sind die Geilsten, alles toll. Das ist, wie gesagt, ich verstehe, warum man das macht. Ich verstehe, dass das gut funktioniert. Aber es ist aus finde ich, moralisch nicht so gut vertretbar, wenn man sich ein bisschen mit so Sporttalentförderung und Nachwuchsleistungsentwicklung auch auskennt. Und das ist halt, ne, aber da muss man auch sagen, das ist ja kein alleiniges Symptom jetzt im KDK. Ne, wir hatten ja auch mal mit Elisabeth Oehler gesprochen, die ja damals beim oder ich weiß gar nicht, damals war sie, glaube ich, schon nicht mehr bei BVDG, wenn ich mich recht erinnere. Also beim Bundesverband Deutsche Gewichtheber. Ja, wo es ja auch so viele Sportarten die dem DOSB zugeordnet sind, wo es finanzielle Belohnungen für Landesverbände gibt, wenn die Nachwuchsathletinnen zu internationalen Wettkämpfen fahren. Und das ist natürlich so, auch da, natürlich ist es richtig und wichtig, dass die Leute Erfahrung sammeln für ihre Entwicklung, für ihre Leistungsentwicklung. Das ist auch sehr viel wert. Aber das mit einem mit Ergebniszielen zu tun und zu sagen, ja, wenn so ich keine Ahnung, ich bin Landestrainer und mir wird vom Verband quasi gesagt, so hier, du hast da das folgendes 16-jähriges Talent, wenn die jetzt bei der EM mitmacht und Top 5 platziert, kriegt dein Landesverband so und so viel Kohle. Und je höher die Platzierung, desto mehr Kohle. Und das ist halt ein Förderungssystem, wo man sich grundsätzlich mal Gedanken darüber machen muss, sollten wir in diesem Alter schon sportliche Leistung so hoch ansiedeln? Ich glaube, im KDK ist das relativ übersichtlich, weil natürlich da abseits halt von so Thema Marketing die finanziellen Incentives sehr, sehr gering sind, das wissen wir. also Stichwort für internationale Wettkämpfe im aktiven Kader muss man seine Reisekosten selber tragen. Also das ist natürlich eine ganz, ganz andere Welt. Ich glaube, viel spannender und komplexer ist das dann in Sportarten wie zum Beispiel BMX Freestyle, wo Athleten und Athletinnen an der Weltspitze teilweise schon da sind, wenn sie 13, 14, 15 Jahre alt sind. Und da so eine ihre Leistungspeak beginnt. Ne? Aber auch das ist eine Sportart, die noch relativ jung ist, die sich gerade erst so ein bisschen entwickelt. Und das macht es dann nochmal komplexer zu überlegen, okay, ne, so, die Japaner haben jetzt hier gerade, ne, die haben einen 15-Jährigen, der jetzt hier konstant unter die Top 10 kommt im Finale international und der entwickelt sich gerade richtig gut. Und sollten wir unsere 15-Jährigen auch auf diese internationalen Wettkämpfe schicken? Ich glaube, das ist dann, wo diese Abwägung nochmal deutlich mehr Bedeutung bekommt als im KDK. Im KDK ist es eigentlich recht überschaubar.
Ja. Auch da, ne, das hat mir vielleicht auch ein bisschen den Bezug zur ASP-Tagung da nochmal herzustellen. Zumindest das, was ich aus der Tagung so mitgenommen habe, ist einfach, dass wir schon mit dem Sport echt noch recht am Anfang stehen, so, ne? Also sage ich jetzt einfach mal so, was die Professionalität angeht. Also, oder bist du ja bei mir, glaube ich, ne?
Ja, Kindergarten.
Dass wir da am Anfang stehen, genau.
So absoluter Kindergarten. Aber es ist halt auch ein kleiner Verband, es ist eine Randsportart, das darf man da nicht vergessen. Ne?
Genau.
Aber klar,
wir haben so von der
Professionalität her ist da noch wirklich sehr, sehr viel zu tun.
Genau, und das wird einfach sehr interessant und ich bin sehr froh, das habe ich vorhin auch nochmal mit meiner Freundin drüber geredet, froh in diesem Sport zu sein und das auch hoffentlich einen sehr schönen Verlauf des Sportes miterleben zu dürfen. Das wird sich ja zeigen. Ne? Und einfach auch ein Sport, der eben noch recht klein ist, in dem man sich noch so gut, das kann man natürlich in jeder Sportart, aber so gut auch mit einbinden kann und auch viel bewegen kann. Ne? Das vielleicht nochmal als Stichwort an alle ZuhörerInnen hier. Man hat sehr schöne Möglichkeiten, sich in diesen Sport einzubinden, zu helfen und ihn nach vorne zu treiben. Sollte man meiner Meinung nach auch nutzen, weil es einem echt viel gibt. Gut, dann mal übergeleitet zur nächsten Frage. Wollen wir ein bisschen über Schlaf und Kalorien sprechen, Paul? Ja. Machen wir, ne? Genau, wir haben die Frage bekommen, Schlaf oder Kalorien priorisieren für Leistungsfähigkeit, wenn ein muss. Also im Endeffekt Frage so zusammen nochmal zusammengefasst, um mal ein Szenario darzustellen, keine Ahnung, es ist spät abends, man hat jetzt die Wahl zwischen, ich knüppel mir noch, muss noch Kalorien essen und knüppel mir das rein und demnach schlafe ich kürzer, halbe Stunde, Stunde, wie auch immer, oder ich scheiß auf die Kalorien und gehe schlafen. Ich habe da direkt hatte ich, als ich die Frage gelesen habe, Hannes im Ohr, als wir unsere Folge aufgenommen haben und würde einfach sagen, einfach nicht zur Arbeit gehen. Essen und schlafen. Perfekt. Ich kann ja vielleicht erstmal so direkt mal meinen Take dazu geben und dann kannst du sagen. Also ich würde es halt in der Regel so machen, so habe ich es dann auch gehandhabt die letzten Jahre und hab's so immer empfohlen. Vielleicht hast du da ja nochmal eine andere Perspektive drauf. Ich würde in der Regel immer Schlaf priorisieren und dann eventuell an dem nächsten Tag mehr essen, wenn die Option besteht. Also so ganz einfach gesagt, lieber schlafen und dann am nächsten Tag mehr essen, wenn es möglich ist. Wie stehst du dazu?
Bin ich voll bei dir. Und also um da vielleicht noch ein bisschen begründen, um das noch mal kurz zu begründen. Bei Ernährung ist es ja so, dass einzelne Tage nicht ganz so wichtig sind. Ja, ich kann in der Regel, solange mein Wochenkalorienschnitt ungefähr da ist, wo ich ihn haben will, kann ich mal eine verpasste Mahlzeit am Abend ausgleichen. Ne, das ist dann vielleicht am nächsten Tag ein bisschen viel, das ist dann vielleicht auch ein bisschen nervig. Ich kann das auch über die nächsten 3 Tage ausgleichen, das ist vollkommen egal. Also auf den Schnitt gerechnet tut sich da nicht viel. Aber die physiologischen Prozesse, die wir im Schlaf durchlaufen, sind auf täglicher Basis wichtig. Und da ist es eben nicht so, dass man, ne, man kann nicht vorschlafen zum Beispiel. Das wissen wir ja. Das wissen wir ja mittlerweile. das wäre schön wär's. Und sag ich mal, ein Schlafdefizit, ne, da kommen ja auch die Prozesse hinzu, die auch die Nahrungsaufnahme optimieren etc., die auch über den Tag verteilt. Also die regenerativen Prozesse, die im Schlaf involviert sind, sind in so einer Situation wichtiger aufzuwiegen als das, was ich dann womöglich an fehlenden Kalorien noch drin habe. Ne, wobei man kann ja auch, gibt ja natürlich auch Abwandlungen davon, es ist ja nicht immer so ein sehr, sag ich mal, totales Szenario. So, wenn ich dann irgendwie noch Eiweiß brauche, dann kann ich mir natürlich noch einen Shake reinkippen und mich dann ins Bett legen, sofern ich das kann. Dann gibt ja auch Leute, die das so vom Magen her nicht so gut hinbekommen. Also da gibt's schon noch, kann man vielleicht mal ein bisschen experimentieren, wenn das häufiger passiert. Manchmal ist es auch eine Planungssache. Wenn das mal passiert, so irgendwie vereinzelt, würde ich auch immer den Schlaf vorziehen.
Ja, ich hatte ja dann im Endeffekt auch das Szenario tatsächlich jetzt auf der ASP-Tagung. Ich hätte eigentlich hätte ich mir noch Freitagabend vor allem, nachdem wir beim Conference Center waren, ich hätte unbedingt auf jeden Fall noch mehr Kalorien essen müssen und ich hätte mir noch um 23 Uhr irgendwas bestellen müssen und noch 3 Shakes trinken müssen. So 3 Shakes und noch eine Riesenpizza, eine Familienpizza. Aber erstmal war es natürlich für meine kognitive Leistung für den nächsten Tag schon auch sinnig, dann auch meinen Schlaf so reinzuholen, zumal der Schlaf die letzten Tage sowieso ein bisschen kacke war.
Auch vor allem auch wissend, dass du an dem Sonntag früh dann um 3.30 Uhr aufstehen musst.
Safe, genau. Und halt auch mit dem Gedanken, gut, so dann gibt's halt morgen auf jeden Fall 2 Footlong Subs und dann werde ich schon morgen irgendwie auch ein bisschen mehr reinbekommen. Genau, wie du schon meintest, man darf das ja nicht nur vor allem ernährungstechnisch alles auf einen Tag basierend sich angucken, sondern man kann das ja auch ganz gut verteilen. Gut, die nächste Frage, die können wir, glaube ich, ganz kurz auch nochmal anreißen, ob wir die Bank-WM verfolgt haben, die jetzt da gerade auch noch stattfinden. Nein.
Okay. Also ich habe hier von Kodaiki Kodama Aisemas, von diesem Japaner, ich weiß gerade, ich glaube, der heißt Kodai irgendwas.
Ich bin mir gerade nicht sicher. Das ist immer schwierig, mehr. Ne?
Der hat einen Weltrekord gedrückt, das hat die IPF auch gepostet. So, und Überraschung, die neuen Bankregeln scheinen die japanischen Athletinnen nicht sonderlich einzuschränken in ihrer Leistungsfähigkeit. Hätte niemand mit rechnen können. Daiki Kodama heißt der, genau. 230,5 in der, was war das, 380er, glaube ich sogar, naja, 230,5 in der 380 Kilo Klasse ist schon,
krank.
Ordentlich.
Das ist verrückt, ja.
Aber nee, sonst gar nicht, tatsächlich.
Ja. Von unserem Verein sind ja recht viele gestartet. Also ich habe halt für vereinzelte Personen so reingeguckt. Also ich habe mir Maria angeschaut, die jetzt eben ihren ersten internationalen Wettkampf hat. Also die Maria Hinz, falls ihr zuhört, ja. Ne? Grüße gehen raus. Die, glaube ich, nicht so einen Wettkampf hatte, wie sie sich das vorgestellt hat. Aber gut, erster internationaler Wettkampf. Ne? Hauptsache mitmachen. René Groß, der ja gerade dran war, bei dem es auch so weit hoffentlich okay gelaufen ist, der 3,35 gedrückt hat, glaube ich. mit dem er, glaube ich, ein bisschen zufrieden ist, hoffentlich. Schauen wir mal. Also vom Verein halt viele, ne? Dann gab es auch Tommy Schöneck, der auch vielleicht zufrieden ist mit seiner Leistung, der in der offenen, ich glaube, 2,35 gedrückt hat, irgendwie sowas. Genau, das waren so die Personen, die ich mir angeschaut habe. Ich hoffe, ich habe so niemanden vergessen. Isabel Wagner habe ich mir auch noch angeguckt, die ich auf der DM betreut habe. Also ein paar einfach vereinsintern. Aber sonst, ja, nicht so.
Quasi die Greifswaldmeisterschaft.
Genau, die Kreisleitmeisterschaft. Aber natürlich den Tobi, den Freund, den Kumpel von einem Athleten von mir, der einfach ganz wild, da habe ich gar nicht geahnt, da ist mit, in der 83er ist er gestartet, glaube ich, genau, ist mit 135 rein, ist dann auf 145 und hat den nicht gültig bekommen. Aber krafttechnisch alles fein. Und ich habe so gedacht, hä? Weird? Ich weiß nicht, ich glaube zwei gelbe, ich bin mir nicht ganz sicher. Ist in dritten Reihen 145 und wieder zwei gelbe. Also okay. Dann rot. Und ich so, hä? Verstehe ich gar nicht. Und dann war es wirklich so, dass er wohl aufgrund seines Griffs den kleinen Finger nicht auf der Hantel hatte.
Okay.
Der hat es nicht umschlossen, so im Endeffekt, so richtig. Ja, verrückt. Also, die Kommentatoren wussten auch nicht so, was los ist. Aber gut, ne, so wilde Geschichten, da lernt man dann auch immer noch mal so ein bisschen. Also beziehungsweise das Lernen. Man hat dann vielleicht auch noch mal da den Blick dafür bei gewissen AthletInnen fürs nächste Mal. Gut. Wollen wir noch eine Frage machen?
Ja.
Wozu tendierst du?
Lass uns mal Nummer 8 machen.
Okay. Wettkampf-Powerlifting ist in der Regel zeitintensiv und fordert entsprechende Prioritäten im Leben. Wie geht man damit um, wenn das im Umfeld auf Unverständnis stößt und man sich rechtfertigen muss? Also dann im Hinblick auf, ne, dass kein Verständnis vielleicht da ist oder wie auch immer für die Wichtigkeit des Sports.
Ja. Ich hab die Frage fairerweise ein bisschen umformuliert. Aber
so, okay.
So die Richtung ist auf jeden Fall dieselbe.
Okay.
Ja. Was würdest du denn machen, Kevin? Wie würdest du damit umgehen?
Ja, recht nicht einfach. Ich habe ähnliche, ich glaube, dass viele Leute da auch irgendwie schon mal Kontaktpunkte mit hatten, kann ich mir zumindest vorstellen. Ich habe es ja zumindest so, dass ich, um jetzt mal so ein Umfeld ein bisschen zu unterteilen, so was meine Familie angeht, die da einfach zu Eltern gar keine Probleme mit hatten, dass ich den Sport so ausgeführt habe, wie ich den ausgeführt habe. Ich glaube, das ist auch vielleicht auch eher so die Norm. Aber ich glaube, dass das Hauptding wird dann eben, wenn man Familie hat mit vielleicht dann auch Kindern und PartnerInnen, da finde ich es, glaube ich, wichtig, um mal so zwei Sachen in den Raum zu stellen, die, glaube ich, mit denen wir alle einhergehen würden, wäre eben klares Kommunizieren von der Wichtigkeit, und dann eben auch gemeinsam Lösungen zu finden, wie man das Ganze einbinden kann. In einem gewissen Grad vielleicht auch Opfer zu bringen, eben im Hinblick dann darauf, wie man das Ganze in den Alltag mit einplant. Also es kommt ja immer dann auf den Kontext an, ne? Wenn man irgendwie, finde ich, jeder kann ja machen, was er möchte. Ich finde es irgendwie ich würde es so kacke finden, keine Ahnung, man ist in einer Beziehung und dann arbeitet man bis 18 Uhr. Und dann knüppelt man sich da noch 6-7-mal die Woche eine 3-4-Stunden-Session rein, obwohl es halt nur Powerlifting erstmal ist.
Ja. So.
Das würde mir, als wenn ich jetzt der Partner wäre von der Person, auch das Gefühl geben, okay, ich bin irgendwie nicht wichtig genug, wenn du da arbeitest und den Sport machst und dann sehen wir uns eine Stunde am Tag oder sowas. Also ich glaube, dass man da auch dann, wenn es einem wirklich wichtig ist, gewisse Anführungsstrichen, entweder eine gute Planung, das offen kommunizieren muss und dann in gewissen Szenarien vielleicht auch Opfer bringen muss. Heißt, ein bisschen flexibler sein muss, was Einheiten angeht. Oder vielleicht auch das Opfer dann bringen muss, eben recht früh am Tag zu trainieren. Dann so, sage ich mal, gängiges Szenario vor der Arbeit und dann ist auch vorbei. Ja. Das sind jetzt erstmal so meine Gedanken.
Ja.
Was sagst du?
Also ich würde mal das ganze Logistische außen vor lassen und sagen, so gut, ne, also das da stehen lassen, wie du es gesagt hast, man muss halt gucken, dass man im Zweifel auch sich entgegenkommt zu einem gewissen Grad. Ne, gerade wenn man ein Umfeld hat, die wenig bis gar keinen Bezug zum Sporttreiben haben und so auch gar kein Verständnis für dieses Konzept davon haben, dass man auch mehrfach die Woche zum Training muss. Ich denke so, wir hatten ja auch eine Frage, so zweimal die Woche, ich glaube so, wenn man erwartet, dass man langfristig sich auch steigern kann, ist dreimal die Woche so das Minimum im KDK. Mhm. Und da muss man aber auch sagen, dass KDK, was das, also was ambitionierten Leistungssport angeht, oder ich nenne es mal Hobby-Leistungssport, da sehr, sehr umfeldfreundlich ist. Ausdauersportarten sind ein komplett anderes Spiel. Holla, die Weiche.
Doch,
da ist der Zeit auch ein bisschen höher. Also ich glaube tatsächlich im KDK-Kontext hält sich das in der Regel in Grenzen. Ich glaube im Kommunikativen muss man halt schauen, dass man, also ich sehe das Risiko, so wie du es gerade beschrieben hast, dass halt viel unausgesprochen bleibt an Bedürfnissen. Mhm. Ich glaube, man muss sehr gut darin sein, oder man sollte zumindest versuchen, seine eigenen Bedürfnisse möglichst akkurat darzustellen. Und auch im Zweifel mal, also so phasenabhängig, das zu priorisieren und dann auch mal zu depriorisieren und sagen so, hey, ich habe jetzt einen Wettkampf in 12 Wochen. In den kommenden 12 Wochen habe ich mich jetzt zu der Trainingsfrequenz mit der Länge ungefähr, habe ich mich jetzt festgelegt und das will ich gerne auch leisten und ich möchte dann Unterstützung dafür haben. Und dann so ein bisschen vielleicht, also ich glaube, eine gute Gelegenheit ist es auch einfach zu schauen, okay, wie kann ich vielleicht mein Umfeld auf eine proaktive Art und Weise einbinden, ne, dass ich vielleicht sage so, hey Mama, so ich weiß normalerweise jeden Sonntag Frühstück bei euch, aber wie wäre es, wenn wir daraus dann jetzt irgendwie vielleicht mal gemeinsames Abendessen machen, dann kann ich nach dem Training kommen. Und dann kannst du mich mit wertvollem Essen versorgen und dafür sorgen, dass ich auch ordentlich regenerieren kann. Also die Richtung eher, dass es halt eine Integration des Sports im sonstigen Sozialleben wird. Ich glaube, zeitweise kann man durchaus Abstriche machen und sagen, so dieses Opfer aufzubringen, ja, man stellt jetzt die Bedürfnisse anderer hinten an, vielleicht auch die eigenen sozialen Bedürfnisse, was das angeht, und hinten an und gibt sich jetzt einen bestimmten Zeitraum, in dem man da mal ein bisschen mehr investiert. Sollte aber auch zur Folge haben, dass man dann wieder einen Zeitraum hat, wo man wieder einen kleinen Schritt zurückgeht. Das ist, glaube ich, schon wichtig. Ich glaube, in erster Linie, was jetzt konkrete Reaktionen auf Unverständnis angeht, Grenzen setzen, ganz wichtig, dass man auch wirklich nochmal betont, das ist mir wichtig, ich brauche das, ne? Ich brauche das als Ausgleich, ich mache das als, weil ich da Bock drauf habe, es macht mir unheimlich viel Spaß, es hilft mir, mich selbst zu verwirklichen. Und wenn die anderen Personen das nicht respektieren und dann auch entsprechende kommunikative Grenzen setzt und die nicht respektiert werden, dann muss man sich halt überlegen, wie man mit solchen Grenzverletzungen in dem Kontext umgeht. Und da bin ich klarer Fan davon, solche Grenzen wirklich sehr deutlich zu setzen und dann auch harte Konsequenzen zu ziehen, im Zweifel, damit die Leute merken, dass man es auch ernst meint, ne? Weil häufig wird das dann so ein bisschen so Larifari und so, ja, ach, das kannst du ruhig so denken und ruhig so machen. Und wenn man dann aber dann plötzlich sagt, so, also ich hatte das mal, aber jetzt hole ich hier wieder die super persönlichen Sachen aus meiner Kiste. Okay. Bei uns in der Familie war es lange Zeit üblich, dass zu Begrüßung ein Griff in das Hüftgold geschah. Ne, und dann direkt wir waren ja, dadurch, dass wir im Ausland unterwegs waren, hat man sich vielleicht auch nur zweimal im Jahr gesehen, wenn es hochkam. Und dann war so ein üblicher Teil der Begrüßung war quasi ein Griff, um zu gucken, wie es denn gerade so um den Fettgehalt im Körper steht. Ne? Und da habe ich einmal gesagt so, hey, will ich nicht, ich will weder da angefasst werden, noch einen Kommentar dazu hören. Das wurde dann nochmal ignoriert oder zumindest vergessen, taktisch vergessen, sagen wir mal. Und da habe ich dann auch sehr deutlich gesagt, so du, wenn du das nicht sein lassen kannst, dann umarme ich dich beim nächsten Mal halt nicht mehr. So, dann geben wir uns, wir können uns auch die Hand geben zur Begrüßung. Und da war dann klar, okay. Er meint es tatsächlich ernst. Ne? Und das ist mit ein bisschen Nachdruck dann auch zu sein und zu sagen, so, das sind meine eigenen Bedürfnisse und die schütze ich auch und die setze ich auch durch dir gegenüber. Und da muss man halt mit sich selber so ein bisschen ausmachen, wie weit man bereit ist, diese Bedürfnisse, sag ich mal, flexibel zu gestalten. Ja, vielleicht bedeutet das jetzt im Umgang mit solchen Situationen, dass man dann halt auch einfach sagt, so, hey, so das ist mir wichtig, ich habe das jetzt häufig genug gesagt und ich möchte da auch einfach nicht mehr drüber sprechen, wenn es dann trotzdem immer und immer und immer wieder hochgebracht wird. Und dann würde ich vielleicht, also wenn das jetzt in meinem Fall so mit der Umarmung wäre, dann würde ich vielleicht auch irgendwann mal auf die Bedürfnisse des Gegenübers eingehen und sagen, so, wie kommt's denn, dass du so ein brennendes Interesse dafür hast, wie viel Hüftgold ich gerade mit mir rumtrage? Ist das vielleicht sowas von, ja, geht's ihm gut? So, ist das vielleicht für dich eine Bewertung meiner psychischen Gesundheit oder meiner körperlichen Gesundheit? Ne, ist das mit dem Sporttreiben dieses, ne, ist es, wenn meine Mutter versucht, mir auszureden, den Sport auszureden, weil sie sagt, das ist ganz schlecht für meinen Rücken, ist es ja an sich eigentlich ein fürsorgliches Verhalten, das auch mal anzusprechen und zu sagen, so, ich finde das schön, dass du dir Gedanken darum machst und dass ich dir offensichtlich so wichtig bin, dass du mich hier schützen möchtest, aber ich bin ein erwachsener Mensch, ich treffe diese Entscheidung für mich selber und wie du gesagt hast, jeder kann machen, was er will. Ja. Und genauso steht es mir auch frei, da die Grenzen zu setzen und die dann auch einzufordern und auch sehr hart darin zu sein, wenn es sein muss, um dafür zu sorgen, dass das auch entsprechend gesehen wird. Es kommt voll hart auf den Kontext an. Es ist natürlich was ganz anderes, ob das jetzt irgendwie meine Mutter ist, die ich einmal in der Woche sehe, oder ob das meine Partnerin oder mein Partner sind, die man tagtäglich sieht, wo dann die Zeit vielleicht auch zu kurz kommt. In so einem Kontext ist es dann viel mehr von auch Wertschätzung der gemeinsamen Zeit, wie viel Zeit können wir miteinander verbringen, wie nutzen wir diese Zeit. Es steht vielleicht die Sorge im Raum, dass Training genutzt wird, um die andere Person zu vermeiden, weil gerade der Haussegen ein bisschen schief hängt oder so. Welche Funktion erfüllt das Trainingsverhalten in der Beziehung auch und in dem familiären Leben? Ist vielleicht für den Familienpapa mit zwei kleinen Kindern, ist vielleicht die Trainingszeit seine Auszeit? Wo er regenerieren kann, ist das vielleicht auch was, worüber sich ausgetauscht wird und sagt sozusagen, ja, ey, nimm dir die Zeit, ich kümmere mich dann um die Kleinen, wenn du beim Training bist und dann kann der voll regeneriert so und voll runtergekommen zurückkommen und dann die Kinder ins Bett bringen dafür, was ja auch, mein Gott, ein stundenlanger Prozess sein kann. Also so, das heißt, der Kontext matters offensichtlich. Und es gibt viele Möglichkeiten, sowas anzugehen. Ich glaube, die eigenen Grenzen zu setzen und die auch einzufordern, die eigenen Bedürfnisse entsprechend in dem Kontext auch zu kommunizieren, ist super wichtig. Und dann aber auch bei Gelegenheit mal die emotionalen Bedürfnisse der Mitmenschen so ein bisschen hinterfragen und auch Wertschätzung für eigentlich fürsorgliches Verhalten an den Tag zu legen, ist schon wichtig. Allein um da auch so ein bisschen diese, ich nenne es mal eine Art, diesen emotionalen Konflikt auch vorzubeugen, dass man jetzt sagt, ich will zum Training und ich gehe auch zum Training. Ich verstehe aber und kann nachvollziehen, dass du dabei, dass du in dem Kontext Sorgen über irgendwas hast. Lass uns doch vielleicht mal an den Sorgen arbeiten, statt das Symptom, statt das Symptom jetzt hier in den Vordergrund zu stellen. Und wenn es halt wirklich richtig, richtig doll kracht, Paartherapie existiert. So, gibt's keine Schande. So, das ist eine Sache, die existiert und die auch wunderbar funktionieren kann. Ja. Und ich kenne vereinzelt durchaus Paare, die sich in so einem Kontext auseinandergelebt haben, weil die eine Person sich so in den Sport vertieft hat mit der Zeit, was ja auch einen gewissen Antrieb mit sich zieht und die andere Person hat kein Interesse an dem Sport in irgendeiner Art und Weise gezeigt hat und das nicht funktioniert hat. Andersrum aber genauso. Ich kenne auch Paare, in denen eine Person voll in dem Sport drin ist, voll ihre Sache macht, dem auch viele Ressourcen schenkt und der Partner, den Partner das oder die Partnerin das überhaupt nicht interessiert. So, es hat so keinen Bezug dazu und das trotzdem wunderbar funktioniert, weil es dann halt eine eigene Sache ist, weil Überraschung, ja. Auch Paare sind eigene Menschen. mit eigenen Identitäten. Man hat mir mal jemand gesagt, so. Das mal meine groben Gedanken dazu.
Da hatten wir heute wilde Themenbereiche, sage ich mal. Ne? Nicht stringent nur hier Kraft-Dreikampf, sondern erst die ASP-Tagung, über die wir geredet haben, dann so ein bisschen auch strukturell unseren Sport betrachtet, dann nochmal so ein bisschen sportspezifisch oder die Frage mit dem Schlaf und den Kalorien angerissen und dann jetzt nochmal so ein bisschen über Beziehungen geredet. Also eine wilde Range, sage ich mal, die wir heute hatten.
Ja.
Ich bedanke mich sehr bei dir, Paul, wie immer. Erstmal nochmal für das coole Wochenende. Oder was? Ich sage immer Wochenende. Es war ja aber von Donnerstag bis Samstag, meine Güte. Für die coolen Tage, die wir da zusammen verbracht haben. Ich würde mich freuen, wenn wir nächstes Jahr uns da auch wiedersehen oder wieder gemeinsam da Wochenende oder Tage verbringen können. Und natürlich an alle ZuhörerInnen für die Fragen und fürs Zuhören. Wenn ihr Fragen haben solltet für die nächste Folge, schreibt uns die gerne, entweder Paul oder mir. Und wir hören uns in der nächsten Folge.
Macht's gut.
Tschüss.